Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit auf der Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 31. Oktober 2020, gleich dem 10. Orban 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Die Grundlagen der Einheit laut Koran und Sunna«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran an USA: Kein zivilisierter Mensch kann stolz auf etwas Gestohlenes sein. 25 Tote und über 800 Verletzte bei Erdbeben in Westtürkei und Griechenland. Irakischer Ölexport in die Türkei gestoppt. Bergkarabach, Armenien und Republik Aserbaidschan einigen sich auf Deeskalation. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran an USA: Kein zivilisierter Mensch kann stolz auf etwas Gestohlenes sein. Das iranische Außenministerium hat auf eine Mitteilung des US-Justizministeriums reagiert, in der Washington erklärt, iranisches Öl auf dem Weg nach Venezuela gestohlen zu haben. Dazu teilte das Außenministerium der Islamischen Republik Iran am Freitag in einer ersten Reaktion auf Angaben des US-Justizministeriums mit: Die Piraten der Karibik sind offen stolz auf das, was sie geplündert haben, aber keine zivilisierte Person ist stolz darauf, etwas gestohlen zu haben. Said Ratibzadeh, der iranische Außenamtssprecher, schrieb auf Twitter: Die Ladung gehörte nicht dem Iran und sicherlich wurde das Öl eines anderen Landes gestohlen. Die Washington Post zitierte eine Erklärung des US-Justizministeriums mit den Worten: Die Vereinigten Staaten stahlen iranische Ölfracht wie Piraten, indem sie 4 Schiffe beschlagnahmten, die nach Venezuela fuhren. Die Ölladung hatte einen Wert von 40 Millionen US-Dollar und das US-Justizministerium behauptete, die Ladung gehöre dem Iran. 25 Tote und über 800 Verletzte bei Erdbeben in Westtürkei und Griechenland. Bei einem starken Erdbeben am Freitag in der Westtürkei und in Griechenland sind mindestens 25 Menschen getötet und 800 weitere verletzt worden. In der türkischen Küstenmetropole Izmir stürzten mehrere Häuser ein. Izmirs Gouverneur Yavuz Selim Közger sagte, 4 Häuser seien zerstört worden und mehr als 10 eingestürzt. Mindestens 70 Menschen seien aus Schutt und Trümmern gerettet worden. Das türkische Katastrophenschutzzentrum gab an, das Beben mit der Stärke 6,6 und nach Angaben des Seismologischen Zentrums Europa-Mittelmeer 6,9 auf der Richterskala habe sich 13 Kilometer nordöstlich der griechischen Insel Samos befunden. Die Erschütterungen waren bis Istanbul in die griechische Hauptstadt Athen und nach Bulgarien zu spüren. In einer Botschaft an seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu drückte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif der türkischen Regierung und den Menschen sein tiefstes Beileid aus und wünschte den Verletzten bei dem Erdbeben gute Genesung. Zarif kündigte auch die Bereitschaft der Islamischen Republik an, den Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen. In einer Botschaft an seinen türkischen Amtskollegen Fahreddin Koca am Samstagmorgen bekundete der iranische Gesundheitsminister Said Namaki die Bereitschaft des Iran, der türkischen Regierung und dem türkischen Volk jegliche Unterstützung zu gewähren. Auch der Gouverneur der iranischen Provinz West-Aserbaidschan äußerte die Bereitschaft zur Hilfe an die Menschen in Izmir. In der ersten Phase hat West-Aserbaidschan Rettungshelfer zur Hilfe abgerufen, aber auch Maßnahmen ergriffen, um biologische Gegenstände bereitzustellen. West-Aserbaidschan ist die einzige Grenzprovinz des Iran zur Türkei und hat eine 550 Kilometer lange Grenze zu diesem Land. Irakischer Ölexport in die Türkei gestoppt. Die Regierung in der autonomen irakischen Kurdenregion hat über einen Terroranschlag auf eine Ölpipeline im Norden des Irak sowie den Stopp der Ölexporte in die Türkei berichtet. Die Ölpipeline, die das Öl vom Norden des Irak an die türkische Stadt Ceyhan bringt, wurde am Mittwoch attackiert, teilte die Regierung in der autonomen irakischen Kurdenregion in einer Erklärung am Samstag mit. Solche Aktionen verschlechtern demnach die Sicherheitslage in der irakischen Kurdenregion und in der Region im Allgemeinen. Die lokale Regierung in der irakischen Kurdenregion lässt nicht zu, dass ihre Interessen in irgendeiner Weise bedroht oder gefährdet werden und akzeptiert niemals, dass der Lebensunterhalt des kurdischen Volkes bedroht wird, hieß es in der Erklärung der irakischen Kurdenregion. Derzeit laufen Untersuchungen, um die Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Angriff und seinen Urhebern zu klären. Am heutigen Samstag löste auch eine schreckliche Explosion in den Ölpipeline im Gebiet Maside auf der internationalen Autobahn in der Provinz Al-Mutanna in der Nähe eines Hauptquartiers der irakischen Volksmobilisierungseinheiten Al-Hashd-Shaabi Besorgnis aus. Die Ursache der Explosion und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Bergkarabach, Armenien und Republik Aserbaidschan einigen sich auf Deeskalation. Im blutigen Konflikt in der Region Bergkarabach im Südkaukasus sollen sich offenbar die beiden Konfliktparteien, Armenien und die Republik Aserbaidschan, auf Deeskalationsschritte geeinigt haben. Demnach sollen gezielte Angriffe auf die Bevölkerung und auf zivile Objekte vermieden werden. Die Minsker Gruppe gab am Samstagmorgen nach den Gesprächen mit den armenischen Außenministern und Aserbaidschan in Genf eine Erklärung ab, in der sich Vertreter der Konfliktparteien darauf verständigten, Mechanismen für eine Überwachung von Waffenruhe zu erörtern. Die beiden Seiten hätten sich darauf geeinigt, nicht gezielt die Zivilbevölkerung oder zivile Objekte anzugreifen und die Leichen ermordeter Soldaten sowie die Namen von Gefangenen auszutauschen, hieß es in dieser Erklärung. Dafür solle etwa das internationale Rote Kreuz Sicherheitsgarantien bekommen. Der Iran hat auch einen Plan zur Lösung des Bergkarabach-Konflikts vorgelegt. Der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araghchi reiste nach Armenien, in die Republik Aserbaidschan und nach Russland, um den Plan des Iran zur Lösung des Konflikts vorzustellen und soll im Rahmen dieser Mission auch nach Ankara reisen. Am Freitag traf Araghchi in Erivan mit Premierminister Nikol Pashinyan zusammen. Am 27. September begannen militärische Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften Armeniens und der Republik Aserbaidschan. Durch die Intervention internationaler Vermittler wurden dreimal Waffenstillstandsvereinbarungen erzielt, die aber nicht lange hielten, und die blutigen Gefechte dauern nun seit mehr als einem Monat an. Trotz der Einigung auf Entspannungsschritte, aserbaidschanische Jets greifen Stepanakert an. Die aserbaidschanischen Kampfflugzeuge haben heute Stepanakert, die Hauptstadt von Bergkarabach, bombardiert. Dies teilte das armenische Verteidigungsministerium mit. Bei diesem Angriff sind dem Bericht zufolge die Infrastrukturen dieser Stadt, darunter der Markt und die Wohnhäuser, ernsthaft beschädigt worden. Der Angriff wurde ausgeübt, während die Außenminister Aserbaidschans und Armeniens sich am Freitag in Genf darauf einigten, gezielte Angriffe auf die Bevölkerung und auf zivile Objekte zu vermeiden. Die Gespräche des armenischen Außenministers Sohrab Natsakanian mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ceyhun Bayramov fanden unter Vermittlung der OSZE-Minsk-Gruppe statt. Die schweren Gefechte in Bergkarabach dauern bereits seit Ende September an. Die Behörden in dieser Region sprachen von mehr als 1000 getöteten Soldaten. Hassan Nasrallah ruft Westeuropäer zu Überdenken ihrer Definition von Freiheit auf. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, hat die jüngsten Äußerungen des französischen Staatschefs Emmanuel Macron gegen den Islam und Muslime kritisiert. Macron hatte nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen Extremisten am 16. Oktober das Recht auf Meinungsfreiheit bis hin zur Blasphemie verteidigt. Außerdem kündigte er ein härteres Vorgehen gegen islamische Gewalt an. Diese Äußerung löste in der islamischen Welt harsche Kritik aus. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan griff Macron persönlich an. Er empfahl dem französischen Staatschef unter anderem, sich psychisch untersuchen zu lassen. Der frühere malaysische Premier Mohamed Mahathir griff den französischen Präsidenten Macron auch direkt an. Er nannte ihn unzivilisiert und primitiv. Die beleidigenden Mohammed-Karikaturen der Satirezeitschrift Charlie Hebdo waren vor kurzem neu veröffentlicht worden. Anlass war der Beginn des Prozesses um den Anschlag auf die Redaktion im Januar 2015 mit zahlreichen Toten. Seyyed Hassan Nasrullah sagte am Freitagabend in einer Rede anlässlich der Geburt des heiligen Propheten des Islam in Beirut, über Terrorismus und islamischen Faschismus zu sprechen, ist nicht richtig. Kein Muslim habe die Verbrechen der USA und Europas in Algerien, Libyen und Afghanistan christlichen Terrorismus genannt, sagte Nasrullah und fügte hinzu, um den Islam als Religion zu respektieren, sollten Begriffe wie islamischer Terrorismus und islamischer Faschismus nicht verwendet werden. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah fügte hinzu, französische Verantwortungsträger sollten, anstatt die Konsequenzen anzugehen, die Ursachen der Krise finden und lösen und Muslime auf der ganzen Welt davon überzeugen, dass ihr Anspruch, die Meinungsfreiheit zu unterstützen, stark ist. Nasrullah kritisierte ferner, dass Menschen bestraft würden, wenn sie über Holocaust sprechen. Er sagte dazu weiter, die Meinungsfreiheit in Frankreich und Europa ist nicht absolut, sondern an sicherheitstechnische und politische Erwägungen gebunden. Er äußerte die Hoffnung, dass westliche Länder ihre Definition von Meinungsfreiheit überdenken. Der Generalsekretär der Hisbollah sagte, französische Verantwortliche sollten sich mit der Wurzel des Problems befassen und sich nicht dem Terrorismus beugen. Kein Muslim auf der Welt akzeptiere die Beleidigung seines Propheten, sagte er und fügte hinzu, so wie Sheikh Al-Azhar vorgeschlagen habe, sollte die Beleidigung von Propheten und Heiligen weltweit unter Strafe gestellt werden. Nasrullah verurteilte auch den jüngsten Angriff in der französischen Stadt Nizza und sagte, der Islam und islamische Gruppen lehnten solche Angriffe in der Vergangenheit ab und würden sie auch in Zukunft verurteilen und ablehnen. Ein aus Tunesien stammender Mann hat am Donnerstag in der Basilika von Nizza 3 Menschen getötet. Deutschland. Demonstration gegen Macron in Berlin. Dutzende Muslime haben am Freitag in Berlin gegen die islamfeindliche Politik des französischen Präsidenten demonstriert. Berichten zufolge haben mehr als 100 Muslime an einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor und der französischen Botschaft teilgenommen. Sie erklärten, ihr Protest richte sich gegen die beleidigenden Karikaturen und auch dagegen, dass solche Beleidigungen in Frankreich zugelassen würden. Zum Protest hatte der Verein Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland aufgerufen. Was wir derzeit in vielen europäischen Ländern beobachten, sei eine Diffamierung der Muslime und des Islams, betonten die Demonstranten. Sie kritisierten die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten bezüglich des Islam und skandierten die Parole Allahu Akbar. Nach Angaben einer Polizeisprecherin verlief die Kundgebung störungsfrei. Bereits am Donnerstag hatte es eine ähnliche Versammlung auf dem Neuköllner Hermannplatz gegeben. Macrons Haltung gegenüber dem Islam löste weltweite Kritik aus. Bei den Protesten und Versammlungen in vielen islamischen Ländern gegen die anti-islamische Haltung des französischen Präsidenten wurden die französische Flagge und Bilder von Macron verbrannt. Die Muslime fordern eine offizielle Entschuldigung der französischen Regierungsverantwortlichen. Auch in Mauretanien fanden gestern Demonstrationen gegen die Beleidigung des Propheten durch die Medien sowie die Äußerungen Macrons über den Islam statt. Die Demonstranten forderten die Schließung der französischen Botschaft in Mauretanien, die Ausweisung des französischen Botschafters sowie den Boykott französischer Waren. Der Berater des algerischen Präsidenten für historische Angelegenheiten enthüllte auch französische Verbrechen während der Kolonialzeit. Die Franzosen verwendeten die Knochen algerischer Kämpfer, um während der Kolonialzeit Seife herzustellen und Zucker zu raffinieren, sagte Abdelmadjid Chéri gestern. Nach dem Massaker in Algerien hätten die Franzosen die Knochen vieler Getöteten in die französische Stadt Marseille gebracht, so der Berater des algerischen Präsidenten. EU über Gesundheit eines im Hungerstreik befindlichen Palästinensers besorgt. Die Europäische Union hat ihre ernsthafte Besorgnis über den Gesundheitszustand eines Palästinensers geäußert, der seit seiner Verhaftung Ende Juli durch die Streitkräfte des israelischen Regimes im Hungerstreik ist. Der Sprecher für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Kommission, Peter Stano, merkte in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung an, Er lasse sich laufend über die Situation des 49-jährigen Moher al-Ahras, der in der Nähe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland festgenommen und sich seitdem in der sogenannten Verwaltungshaft befinde, informieren. Die Verwaltungshaft ist eine Form der Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren oder Anklage, die es den Behörden ermöglicht, Palästinenser für bis zu 6 Monate zu inhaftieren. Die Dauer der Haft kann unendlich oft verlängert werden. Al-Ahras startete vor rund 3 Monaten seinen Streik, um gegen die Politik des israelischen Regimes zu protestieren. Ungeachtet der Vorwürfe gegen Herrn Al-Ahras äußerte die Europäische Union ihre langjährige Besorgnis über Israels sehr lange Verwaltungshaft ohne formelle Anklage, sagte Stano. Derzeit befinden sich rund 350 Palästinenser in israelischer Verwaltungshaft. Inhaftierte haben das Recht, über die Anklagepunkte einer Inhaftierung informiert zu werden und einem fairen Verfahren zu unterliegen, fügte Stano hinzu. Er forderte außerdem das israelische Regime auf, das humanitäre Völkerrecht sowie seine Menschenrechtsverpflichtungen gegenüber allen Gefangenen, insbesondere der 4. Genfer Konvention, im Dienste der Gesundheit von Al-Ahras uneingeschränkt zu respektieren. Bei Demonstrationen im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen forderten die Palästinenser die Freilassung von Al-Ahras. Rund 6.000 Palästinenser, darunter 62 Frauen, befinden sich nun in den Gefängnissen des israelischen Regimes. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit leicht bewölkt bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Ein Mann ernährte sich und seine Familie von der Jagd und dem Fischfang. Eines Tages hatte er wieder sein Vogelnetz ausgelegt und verbarg sich hinter einem Erdhügel. Nach einiger Zeit kamen einige Wildtauben herbeigeflogen. Sie waren schon ganz in der Nähe des Fangnetzes, als der Vogelfänger 2 junge Männer herannahen hörte, die laut miteinander diskutierten. Schnell ging er zu ihnen und bat: »Bitte sprich nicht so laut, ich bin beim Vogelfang.« Da sagten die beiden: »Wir reden gerade über ein Thema, über das wir verschiedener Meinung sind. Dürfen wir das etwa nicht?« Der Jäger erklärte: »Die 3 Tauben da drüben werden mir wegfliegen.« Da sagte einer der jungen Leute: »Wenn du willst, dass wir leise sind, dann musst du uns 2 von den Tauben abgeben.« Der Jäger bat inständig: »Ich ernähre mich und meine Familie von der Jagd und dem Fischfang. Seit heute Morgen warte ich darauf, dass ich ein paar Vögel fangen kann. Wenn ich euch 2 von den 3 Tauben gebe, bleibt für mich und meine Familie nur 1 übrig. Da sagte der andere: »Du jagst doch jeden Tag, aber wir haben schon lange kein Wildfleisch mehr gegessen. Wir sind Studenten und heute würden wir gerne gemeinsam mit unseren Mitstudenten Taubenfleisch kosten.« Kurzum, der Jäger erklärte sich einverstanden, stellte aber eine Bedingung: »Ihr müsst mir etwas von eurem Wissen beibringen.« Die 3 Tauben waren dem Mann ins Netz gegangen. Er gab den jungen Leuten 2 davon und sagte: Seht, ich habe mein Versprechen eingehalten, nun erfüllt ihr eures. Da sagten die beiden, wir bringen dir gerne unser Wissen bei, aber du wirst es nicht verstehen, weil du nicht studierst. Man muss viele Jahre lernen, um sich Kenntnisse anzueignen, die einem im Leben etwas nützen. Der Jäger erwiderte, ich habe zwar keine höhere Bildung und ich weiß, dass der Mensch nicht alles an einem Tag lernen kann, aber ich denke, schon einfaches Wissen wird ihm irgendeinmal nützen, wenn er es sich aneignet. Da sagten die beiden jungen Leute, gut, dann hör zu. Wir beide haben über einen Khoje diskutiert. Khoje ist ein Mensch, welcher weder männlich noch weiblich ist. Und wir haben darüber diskutiert, ob ein Khoje gemäß Islam wie Frauen oder wie Männer erbt. Der Jäger bedankte sich und ging nach Hause. Am nächsten Tag warf er sein Netz ins Wasser. Nach langem Warten ging ihm ein wunderschöner Fisch ins Netz. Behutsam legte er ihn in einen Eimer mit Wasser und brachte ihn nach Hause. Zu Hause bewunderte auch seine Frau den Fisch. Sie riet ihrem Mann, »Hey, es ist schade, dass wir ihn verkaufen oder essen. Wir sollten ihn dem König bringen, damit er ihn in seinem Marmorbecken aufbewahrt. Er wird uns sicher dafür belohnen.« Der Mann brachte den Fisch in einem schönen Gefäß zum Palast. Gerade hatte man das Wasser in dem großen Marmorbecken gewechselt und einige schöne Fische tummelten sich darin. Der König und seine Minister standen ganz in der Nähe und genossen den Anblick. Da trat der Mann mit seinem schönen Fisch vor. Der König nahm das Geschenk an. Als der Diener den Fisch zu dessen Artgenossen ins Becken gleiten ließ, war deutlich zu sehen, dass dieser Fisch in seiner Schönheit alle übertraf. Der König hatte Gefallen an dem Fisch und versprach dem Fischermann 1000 Tuman, was damals noch sehr viel Geld war. Da flüsterte einer der Wesire dem König ins Ohr, 100 Tuman hätten genügt, das Meer ist voller schöner Fische. Es kann sein, dass auch viele andere dir einen solchen Fisch bringen, und dann musst du sie auch so hoch belohnen. Der König aber sagte, »Versprochen ist versprochen.« Doch der geizige Wesir meinte wieder, »Du kannst doch eine List anwenden. Wir fragen den Fischer, ob es ein männliches oder ein weibliches Tier ist. Wenn es männlich ist, sagen wir ihm, er soll ein weibliches Tier bringen. Und ist es weiblich, verlangen wir ein Männchen von ihm. Da er aber nicht noch einmal einen solchen Fisch fangen kann, wird er klein beigeben und wenn wir ihm dann 100 statt 1000 Tuman geben, zufrieden sein.
Weil der König schwieg, sagte der Wesir zum Fischermann, »Kannst du uns sagen, ob dieser Fisch ein Männchen ist oder ein Weibchen?« Der Fischer witterte eine List. Plötzlich fiel ihm auch wieder das Wort ein, das er am Vortag von den beiden jungen Männern gelernt hatte. Da nutzte er sein neues Wissen und sagte, »Dieser Fisch ist weder ein Männchen noch ein Weibchen. Es ist ein Khoje.« Da mussten alle lachen und der König, dem die schlagfertige Antwort des alten Fischers gefiel, ordnete an, dass man ihm nicht nur 1000, sondern 2000 Tuman geben soll. Während der Mann freudig zu seiner Frau nach Hause ging, dachte er bei sich, es stimmt doch, dass alles, was der Mensch lernt, ihm eines Tages nützen wird, und wenn es nur ein neues Wort ist. Nach dieser Geschichte aus Kelile Vademne folgt das Sprichwort: اگر خواهی که به ریشت نخندند، بفرما تا خرد محکم ببندند. Ein Mann kaufte einen Esel und sagte zu seiner Frau: Freu dich, ab heute haben wir ein Tragetier. Sag, was ich dir auf dem Bazar besorgen soll. Freu dich, bat die Frau um Obst, einen Stoff und so weiter. Der Mann ging zum Markt, kehrte aber nach einer Stunde müde und blass zurück. Die Frau sagte: Was ist passiert? Der Mann brachte den Esel in einen Winkel im Haushof und erklärte dann: Ich werde nicht wieder in den Bazar gehen. Die Frau fragte nach dem Grund, doch der Mann wiederholte nur seinen Satz: Frag mich nicht, ich will nicht noch einmal in den Bazar. So wartete seine Frau einige Tage ab und erklärte dann: Lass uns gemeinsam zum Bazar gehen. Erst weigerte sich ihr Mann wieder, bis er schließlich dann doch einwilligte. Sie zogen gemeinsam zum Bazar. Am Eingang band der Mann seinen Esel fest. Sie gingen in den Bazar und machten viele Einkäufe. Gerade wollten sie zu ihrem Esel zurückkehren, als sie plötzlich das Tier erblickten, wie es im Bazar hin und her rannte, wobei es diesen und jenen anstieß und Ärger und Gelächter hervorrief. Der Mann ließ alles, was sie gekauft hatten, bei der Frau. Er eilte herbei und versuchte, seinen Esel einzufangen. Das Tier war aber wegen dem Lärm der Menschen sehr verschreckt und der Mann hatte große Mühe, es einzufangen. Mitsamt Esel zu seiner Frau zurückgekehrt, sagte er dann zu ihr: Weißt du nun, weshalb ich nicht mehr in den Bazar möchte? Da sagte die Frau: Du bist doch selber schuld. Wie? Ich bin schuld? Ja, sagte die Frau, weder der Bazar hat Schuld noch der arme Esel. Jedem kann der Esel davonlaufen und die Leute machen sich dann darüber lustig. Du bist unerfahren. Was? Ich bin unerfahren? Rief der Mann. Ja, stellte seine Frau fest. Du weißt nicht, wie du den Esel anbinden sollst. Du musst ihn fest anbinden. Hast du denn nicht gehört? Wenn du möchtest, dass man dich nicht auslacht, dann sag, sie sollen deinen Esel gut festbinden. Nun, liebe Hörer, das war also der Satz, der sich als Sprichwort eingebürgert hat. Und man benutzt ihn, wenn jemand von Anfang an eine Sache nicht richtig durchführt, so dass die anderen ihn tadeln und auslachen.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Ya Rasulallah mit der ungefähren Übersetzung O Gesandter Gottes von Payome Azizi. Viel Spaß!
يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي حكز أشيخها دلي مشكينة دلي مشكينة يا
باسم المدينة باسم وفا باسم وفا عرز بمواداس رسول الله رسول الله
يا رسول الله يا شيخ مدينة
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Die Grundlagen der Einheit laut Koran und Sunna. Gute Unterhaltung.
Die Woche der Einheit beginnt bei dem 12. Rabiul Awwal, der für die Sunniten als Geburtsdatum des Propheten gilt und wird bis zum 17. Rabiul Awwal gefeiert, denn nach schiitischer Überlieferung ist der Prophet am 17. Rabiul Awwal zur Welt gekommen. Diese Woche hat Imam Khomeini vor Jahren eingeführt, damit die muslimischen Völker näher zusammenrücken. Sie ist gerade in der heutigen unruhigen Zeit eine gute Gelegenheit, um intensiver über die Einmütigkeit in der islamischen Welt zu sprechen. Die Muslimen gehören zwar verschiedenen Rechtsschulen an, aber sie haben alle das Wichtigste gemeinsam: den Glauben an den einen Gott, den Koran und den Propheten und die Gebetsrichtung in Mekka. Sie verrichten das Ritualgebet, fasten im Ramadan, pilgern nach Mekka und zahlen die Zakat-Gabe. Wir gratulieren allen zur Woche der Einheit und werfen einen Blick auf die Grundlagen der Einheit laut Koran und der Vorgehensweise des Propheten. In zahlreichen Koranversen wird die Einheit hervorgehoben und wird gesagt, durch welches Verhalten sie gestärkt werden kann. In dem Vers 103 der Sure 3 Ali Imran heißt es: Und haltet insgesamt an Allah seilfest und zerfallt nicht und gedenket der Gnade Allahs gegen euch, da ihr Feinde waret und er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und da ihr am Rande einer Feuergrube waret und er euch ihr entriss. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr euch recht leiten lassen möget. In diesem Vers empfiehlt Gott, sich an seinem Seil, Habl, festzuhalten. Allame Tabatabai, der bekannte iranische Koran-Exeget, schreibt: Das Habl, Seil Gottes, ist der von Gott herabgesandte Koran. Bei Gott Halt zu suchen, bedeutet bei den Versen Gottes und bei seinem Propheten Halt zu suchen, das heißt, bei dem Buch und bei der Sunna, Vorgehensweise des Propheten, die die Rechtleitung gewährleisten. Wenn die Muslimen an dem Buch Gottes festhalten und sich vereinen, so ist es wie wenn jemand sich an einem festen Seil festhält, um sicher an einem gefährlichen Abgrund vorbei auf die andere Seite zu gelangen. Gott ruft die Gläubigen auf, den Wert der Einheit zu schätzen. Denn durch Einheit unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft werden Frieden und Sicherheit gewahrt und Krieg und Blutvergießen unter ihnen vermieden. Es ist daher eine wichtige Pflicht für alle Muslime, diesen göttlichen Segen zu erhalten, während es große Undankbarkeit bedeutet, ihn durch Schüren von Konflikten und Hass unter den Muslimen zu zerstören. Im Vers 105 der Sure 3 warnt Gott die Muslime erneut wie folgt: Und seid nicht wie jene, die gespalten und uneins sind, nachdem die deutlichen Zeichen zu ihnen kamen, und jene erwartet eine schmerzliche Strafe. Der Koran bezeichnet alle Muslime als Brüder. In der Sure Hujarat, Sure 49, heißt es: Die Gläubigen sind ja Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass euch Barmherzigkeit erwiesen werde. Gott verspricht, dass er den Gläubigen Barmherzigkeit erweisen wird, wenn sie nach Einigkeit und Frieden untereinander streben. Im weiteren Sinne ist der Heilige Koran bestrebt, letztendlich alle Menschen auf der Welt zu vereinen. Der Koran ruft alle Besitzer einer göttlichen Schrift und eines himmlischen Religionsgesetzes zur Vereinigung auf. Im Vers 64 der Sure 3, Sure Ali Imran, heißt es: Sprich, O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir nämlich Allah allein dienen und nichts neben ihn stellen und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen außer Allah. Und wenn sie sich abwenden, so spricht, bezeugt, dass wir ihm ergeben sind. Dieser Vers besagt, dass das Prinzip der göttlichen Einheitlichkeit ein Ausgangspunkt und Grund für die Vereinigung der verschiedenen Gottesreligionen ist. Die Schriftbesitzer werden aufgefordert, sich zusammen mit den Muslimen um diese zentrale Achse zu versammeln und eine Gesellschaft zu begründen, die sicher ist und frei von Ungerechtigkeit und Unrecht. Eine weitere positive Wirkung der Einheit ist die Stabilisierung der Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft Konflikte beilegt, können sich die Menschen zu festen Reihen zusammenschließen, die der Feind nicht mehr durchbrechen kann. Dies ist natürlich nur dank der Befolgung einer gemeinsamen Führung möglich. Im Vers 46 der Sure Anfal, Sure 8 steht: Und gehorcht Allah und seinem Gesandten und hadert nicht miteinander, damit ihr nicht versagt und euch die Kampfkraft nicht verlässt. Seid geduldig, wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Gott nennt seinen Gesandten hiermit als Achse des gemeinsamen Handels der Muslime. Diese zentrale Rolle des Propheten betrifft alle seine Weisungen und seine Handlungen. Der Prophet des Islams hat als Erster zur Einheit aufgerufen und zur Verwirklichung der Einheit hat er große Härten ertragen. Die Geschichte bezeugt, wie der Prophet zur Verhinderung von Zwietracht die Reihen der Muslime gefestigt hat. Der geehrte Prophet des Islams hat nach der Auswanderung nach Medina zwischen den verschiedenen Gruppen Verträge geschlossen. Diese Verträge sind anschauliche Beispiele für Wege zur Erreichung von Einheit. Das erste Bündnis schloss der Prophet mit den Volksstämmen in Medina. Eine seiner wichtigsten Initiativen für die Einheit war die Verbrüderung der Muslime untereinander. Das allgemeine Bruderbündnis ließ Unterschiede aufgrund des Stammes oder Sippenzugehörigkeit außer Acht und einziges Kriterium für die Brüderschaft war der gemeinsame Glauben. Der Prophet verbündete jeweils einen Einwanderer aus Mekka mit einem Muslim in Medina zu Glaubensbrüdern. Dieses Bruderbündnis kam nicht durch Geld zustande, sondern es ist gemäß Vers 63 des Sure 8 ein Bündnis, das Gott stiftete. Dort steht: Und er, Gott, hat zwischen ihren Herzen Freundschaft gestiftet. Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht Freundschaft in ihre Herzen zu legen vermocht, Allah aber hat Freundschaft in sie gelegt. Wahrlich, er ist erhaben, allweise. Wenn der Prophet die Reihen der Muslime vereinte, ging es im Kern darum, Missverständnisse und Zweifel zu vertreiben, die frühere Feindschaften wieder hätten entfachen können. Das Bruderbündnis aber rief Freundschaft unter den Muslimen hervor. Der Prophet hat blinden Eifer wie Stammes- und Rassenstolz bekämpft. Er hat gesagt, wenn jemand im Herzen auch nur ein wenig Fanatismus hat, wird Gott ihn am jüngsten Tag zusammen mit den Wüstenbewohnern aus der Zeit der Unwissenheit von den Toten auferwecken. Der wichtigste Faktor für die Spaltung ist gemäß dem Propheten des Islams die Verletzung der Rechte der anderen. Ein solches Vorgehen stört den Frieden. Daher sagt er zu den Muslimen, der Muslim ist Bruder des Muslims. Er begeht kein Unrecht an ihm, verflucht ihn weder noch beschimpft er ihn. Der geliebte Prophet des Islams hat noch in seinen letzten Empfehlungen das Volk der Muslime gemahnt. Ihr Menschen, hört meine Worte, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich euch hiernach nicht mehr sehen. Ihr Menschen, euer Leben und euer Besitz sind für euch gegenseitig unantastbar. Wisset, jeder Muslim ist der Bruder eines anderen Muslims und alle Muslime sind untereinander Brüder. Es ist eine Ehre für alle Muslime, dass sie den Koran und der größten Persönlichkeit des Islams, dem Propheten, folgen, und sie sollten sich gestützt auf ihre religiösen Gemeinsamkeiten umeinander versammeln, um sich dieser Ehre erfreuen zu können.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.
Thank you.